Herzlich willkommen. Wir sind der Podcast an der Schnittstelle von Medizin und Informatik. Mein Name ist Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Das hier ist eine Folge mit ganz vielen M's, also M, der Buchstabe. Mikrobiom und Metabolom. Mint meets Medicine und meine Gesprächspartnerin heißt tollerweise auch noch Mathea Müller. Willkommen, Mathea.
Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich. Und als ich das Briefing gesehen habe, gelesen habe zu unserem Gespräch heute, da habe ich Marianne, der Organisatorin, zurückgeschrieben, ey, mit Mathea könnten wir ja glatt 3 Folgen aufzeichnen. Du machst so viele Sachen. Unfassbar. Und ihr, die hier zuhört, werdet es gleich verstehen, wie ich das meine, wenn ich Mathea vorgestellt habe. Sie forscht am Institut für medizinische Informatik der Medizinischen Hochschule Hannover, also an der Stelle, wo sich Ernährungswissenschaft, Mikrobiomforschung und Bioinformatik berühren. Man könnte vielleicht auch sagen, da, wo sie von dir, Mathea, diese Disziplinen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Studiert hat Mathea Zellbiologie an der Universität Osnabrück, dann einen Master draufgepackt in molekularer Lebenswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Gefolgt war das Ganze von Auslandsaufenthalten, dann kam eine Promotion über den Einfluss von Ballaststoffen auf den Stoffwechsel. Jetzt könnte man denken, prima, echt eine gute Bildungsreise hat sie da hingelegt. Aber diese Reise geht noch weiter. 2022 hast du dich, Mathea, eingeschrieben für den Masterstudiengang Biomedizinische Datenwissenschaft in Hannover. Da sitzt du gerade an deiner Masterarbeit. Ich glaube, wir sprechen auch noch mal über den Inhalt. Du bist aber, und ich komme so langsam zum Ende, du bist aber auch heftig am Netzwerken und hast Mint Meets Medicine ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Studierende aus den Mint-Fächern zu vernetzen mit Medizinstudis, die dann miteinander auf gute Ideen hoffentlich kommen im Gesundheitsbereich. Mhm. Ich habe aber immer noch nicht alles aufgezählt. Jetzt das Letzte. Eins noch, neben all diesen Forschungsgebieten und auch organisatorischen Aufgaben, war da offenbar bei dir noch Platz oder der Wunsch vorhanden nach angewandter Wissenschaftskommunikation. Du hast mit einer Kollegin eine Firma gegründet, die heißt Kram im Darm. Mhm. Und ihr beide geht in Betriebe, in Firmen und so weiter und beratet und informiert zu gesunder Ernährung, zur Verdauung, eben zu Kram im Darm. Gute Güte, Mathea, wie viele Stunden hat denn dein Tag? Meiner hat nur 24.
Ja, das Geheimnis ist, alles immer nur ein bisschen zu machen.
Ja, aber ich glaube, damit hat man dann in deiner Branche auch nicht so viel auf die Kette, oder? Oder machst du?
Nee, das stimmt.
Von allem doch ein bisschen viel?
Ja, doch. Wahrscheinlich schon, ja.
Und das ist freudvoll oder geht an die Selbstausbeutung?
Also ich bin froh, dass der Masterstudiengang bald zu Ende ist, muss ich sagen. Das war bisschen das i-Tüpfelchen und jedes Projekt hat so seine heißen Phasen. Also es hat dann mal die eine Sache über die andere Priorität. Mhm. So versuche ich das auszubalancieren.
Und Platz für den Podcast ist ja offenbar auch noch. Jetzt geht's ja bei ganz vielen der Dinge, die ich genannt habe, um den Darm, um Verdauung und so. Also der menschliche Darm, der hat's dir offenbar sehr angetan. Was fasziniert dich an dem?
Also ich bin zu dem Darm gekommen. Tatsächlich habe ich, bevor ich angefangen habe zu studieren, auch eine MTA-Ausbildung gemacht. MTA, das steht für medizinisch-technische Laborassistentin. Und da war ich in der Mikrobiologie und ich fand es immer sehr spannend, wie man sehen konnte, dass die Keime tatsächlich auf diesen Platten gewachsen sind, mhm, in unterschiedlichen Formen. Und der Geruch, den fand ich auch immer ganz gut. Manche finden das ja furchtbar eklig, weil diese Platten werden ja auch aus Blut unter anderem hergestellt, aus Schafsblut oder Tierblut. Und über die Mikrobiologie bin ich dann bei dem Darm gelandet. In meiner Familie gab es dann tatsächlich auch eine Diagnose zum Morbus Crohn. Und in dem Zug habe ich mich dann sehr damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich der Darm für eine Rolle spielt und was die Darmbakterien für eine Rolle spielen. Mhm. Da bin ich dann irgendwann, dann ist man unweigerlich auch beim Thema Ernährung, wenn man mit dem Darm anfängt.
Ja, gehört unmittelbar zusammen. Und ich muss vielleicht nochmal darauf hinweisen, meine Aufzählung zu Beginn, die war zwar ganz schön lang, aber offenbar immer noch nicht vollständig. Von der MTA wusste ich gar nichts und ein paar Sachen, von denen ich weiß, habe ich gar nicht genannt, weil es echt den Rahmen sprengen würde. Lass uns mal über den Darm reden. Das ist ein ganz schön großes Organ. Ich habe es nachschlagen müssen beim erwachsenen Menschen. Zwischen 5,5 und 7,5 Meter lang. Und wegen all der Zotten, die da drin sind, also diese Hügel- und Tälerlandschaft, die da drin verbaut ist, an der Innenseite hat es eine Oberfläche von um die 32 Quadratmeter. Das ist echt viel. Also ein ziemlicher Brummer eigentlich, den wir da spazieren tragen. Alle wissen ja, der Darm, der B und verarbeitet das, was wir essen. Wie würdest du das denn aus deiner Perspektive beschreiben? Welchen Job macht der Darm für uns?
Also sehr, sehr viele Jobs gleichzeitig. Also man kann da so ein...
Wie du.
Ja, ja, ich bin eigentlich der Darm. Ja, fast. Man kann die Reise eigentlich ja bei der Essensaufnahme anfangen. Ne? Man zerkaut die Nahrung, man schluckt die Speiseröhre hinunter und dann landet es als erstes im Darm, im Magen. Und der Magen gehört ja mit zum Gastrointestinaltrakt. Und der Magen macht erstmal hauptsächlich alles klein und versucht schon mal die größten Brocken zu zersetzen. Und dann geht's ja sehr reguliert in den Dünndarm als erstes, der längste Teil des Gastrointestinaltrakts. Und hier ist vor allem die Nährstoffaufnahme am wichtigsten. Also hier wird alles rausgeholt aus der Nahrung, was wir zum Überleben brauchen. Die Zucker, aber auch Fette und Proteine, alles wird hier rausgesaugt. Und dafür braucht es halt eine gewisse Zeit. Deswegen ist der Darm auch so lang und die Oberfläche so groß, damit halt genug Kontakt zwischen Nahrungsbestandteilen und der Darmschleimhautoberfläche besteht. Und dann geht's runter Richtung Dickdarm. Dort kommen dann tatsächlich die Bakterien ins Spiel. Im Dickdarm wird hauptsächlich auch Wasser resorbiert und zurück in den Körper geführt und auch Elektrolyte. Und dass die Bakterien, die vor Ort sind, die können natürlich mit dem Rest, der unten dann noch angekommen ist, tatsächlich ihren eigenen Energiehaushalt bestücken. Also das, was am Ende im Dickdarm ankommt, ist das, was die Bakterien als Futter kommen sozusagen.
Die Nahrung in unserer Nahrung.
Die Nahrung in unserer Nahrung. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich noch wahnsinnig viele Prozesse für unser Abwehrsystem. Das heißt, unser Abwehrsystem wird trainiert im Darm. Dort werden ja alle Dinge, die wir aufnehmen, die in uns hineinkommen, werden ja geprüft, gut oder schlecht, darfst du weiter oder nicht. Und deswegen gibt es eine wahnsinnig große Ansammlung an verschiedenen Immunzellen entlang der Darmschleimhaut. Das ist auch noch ein sehr wichtiger Faktor.
Das ist, glaube ich, was erst in den vergangenen Jahren bei uns auf den Radar gerückt ist, dass auch wenn wir über unsere Immunabwehr sprechen, es nicht nur um Nasenschleimhäute oder sowas geht, sondern dass der Darm dann eine ganz große Rolle spielt. Inzwischen sind solche Gesundheitsthemen, Ernährungsthemen total populär, ja. Also jede Zeitschrift, jede Zeitung auch unterhält ein ziemliches Ressort. Es gibt eine Menge Publikationen. Das Thema Stuhlgang oder Verdauung ist jetzt nicht so rasend angesagt. Es gab mal so einen Peak vor ein bisschen mehr als 10 Jahren, als Julia Enders sich dachte, kann ja wohl nicht sein, und dieses Buch Darm mit Charme rausgebracht hat. Das war ein Riesenbestseller damals. Ich weiß, wirklich Wochen und Monate lang hat sich das wahnsinnig verkauft. Also einerseits ist irgendwie das, was der Darm macht, immer noch ganz schön unterbeleuchtet. Andererseits interessiert es ja offenbar ein Millionenpublikum. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz?
Ja, ich kann das nicht so nachvollziehen mit dem unterbeleuchtet, weil ich ja quasi auf der Beleuchtungsseite stehe. Also ich glaube, dass das Thema Stuhlgang und alles, was mit Stuhl zu tun hat und Blähungen und ne, Bauchkrämpfe, dass das alles eher Tabuthemen sind. Und ich glaube, dass es vielleicht auch mit Julia Enders so eine Öffnung dazu gibt und dass sich damit vorher vielleicht einfach, dass man sich eher geschämt hat, darüber zu sprechen. Ja, aber von der Forschungsseite her ist zum Beispiel das mit dem Immunsystem, das ist relativ bekannt, weil man das auch viel in Mäusen erforscht hat. Wie sieht zum Beispiel der Darm aus von Mäusen, die kein Mikrobiom besitzen? Der ist komplett anders und pathologischer. Das ganze Thema Verdauung und Stuhlgang und wie schnell geht denn eigentlich der Stuhl durch unseren Körper, das ist tatsächlich etwas Neues. Und dass das auch ein sehr großer Einflussfaktor ist für die Zusammensetzung unserer Darmbakterien, das ist relativ neu.
Auf das Mikrobiom kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns noch mal so bei diesem Du als Beleuchterin oder Ausleuchterin des Darms und diesem Widerspruch zum schambesetzten Thema bleiben. Du bist ja auch interessiert an Wissenschaftskommunikation oder eben genau das zu ändern, dass man da nicht drüber spricht, sondern versuchst, das in so einen Lichtkegel zu setzen. Ich habe in der Vorbereitung hier auf unser Gespräch zum ersten Mal von der Blue Poo Challenge gehört. Also es geht um blaue Kacki, so könnte man übersetzen. Ja. Du hast mitgemacht und ich bitte dich, erklär das doch mal.
Also, das Ganze basiert tatsächlich auf einer Studie von vor, ich glaube so knapp 6, 7 Jahren aus England. Und zwar wurde da zum ersten Mal im großen Stil erhoben, wie ist eigentlich die Verdauungszeit in gesunden Menschen. Und normalerweise, die Goldstandardmethoden dafür sind sehr, sehr aufwendig. Man muss Kapseln schlucken, in diesen Kapseln sind kleine Marker drin, dann muss man ein Röntgenbild machen von der Bauchregion und zählt dann diese Kapseln. Also es ist quasi nicht machbar, das bei einer großen Anzahl an Leuten zu machen. Das macht man eher so im klinischen Setting, wenn man wirklich was vermutet, was irgendeine Pathophysiologie. Und diese Studie, die hat sich dann überlegt, naja, wie können wir das denn am besten messen, wie war von wann bis wann jetzt diese Transitzeit ist? Und in Mäusen hat man das tatsächlich immer mit blauer Farbe gemacht. Mhm. Also hat sich diese Forschergruppe überlegt, wir färben einfach Muffins sehr, sehr doll blau ein und schicken das den Menschen zu. Es war eine Remote-Studie. Und dann sollen die einfach uns Bescheid geben, ab wann sie denn ihre blaue Kacke sehen sozusagen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert und zusätzlich dazu haben sie dann auch Mikrobiomanalysen gemacht, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu, und haben gesehen, dass das stark zusammenhängt. Und diese Challenge, die wurde dann auch, also die kann quasi jeder und jede zu Hause selber anwenden und wir haben das bei Kram im Darm, bieten wir das als Workshop an, versuch doch mal herauszufinden, wie lang ist deine Verdauungszeit, weil das tatsächlich auch was darüber aussagt, wie ausgewogen du dich ernährst. Da kann man gezielt dann nochmal Stellschrauben machen an dem an deinem Trinkverhalten, an deinem Bewegungsverhalten, wie viele Ballaststoffe du zu dir nimmst. Mhm. Und was auch sehr spannend ist, ist sehr unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Hormonell bedingt wahrscheinlich, dass Männer eine viel kürzere Transitzeit haben, also viel öfter auf Klo gehen als Frauen. Die Menstruation, also der Zyklus spielt auch eine Rolle auf die Transitzeit. Also es ist ein System, was sehr in Balance ist mit dem Individuum, sagen wir mal so.
Ja, und tatsächlich dachte ich, es gibt gar keine gute oder schlechte Verdauungszeit. Ich dachte, da ist alles so von, keine Ahnung, ein Tag bis 5 Tage oder so, ja. Okay. Und auch bei anderen Säugetieren, also ich habe einen Hund, habe ich das gehört, dass das, also manche kacken 3-mal am Tag und alle oder andere nur jeden dritten. Also gibt's da eine Optimopti-Transitzeit?
Ja, man sagt tatsächlich, bei Männern ist es um die 24 Stunden, also jeden Tag einmal. Das ist eine gute Range, kann aber auch höher sein, kann auch 35 Stunden oder 40 Stunden sein, aber ab dann wird es dann schon ein bisschen lang, also ist es zu langsam. Und bei Frauen ist es tatsächlich höher, das liegt dann so bei 48 Stunden, so der Mittel. Mhm. Und je weiter man davon abweicht, umso eher geht es halt Richtung Verstopfung.
Mhm. Also eigentlich wünscht man sich das eher zügig.
Ja. Okay. Aber auch nicht zu zügig.
Auch nicht zu zügig, okay. Nein. Wir merken schon, da kommen so einige Faktoren zusammen und jetzt granulieren wir das mal feiner runter. Also vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, ja und wann reden die beiden jetzt mal über diese eigentlichen Themen, Digitalisierung, Daten? Da bitte ich euch, gebt uns noch einen kleinen Moment. Es kommt gleich, vorher müssen wir nochmal zwei M's klären, nämlich Mikrobiom, du hast es schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Und da gibt's ein Sparingspartner oder ein Counterpart, nämlich das Metabolom. Ich glaube, das erste, das Mikrobiom, das kennen viele inzwischen. Das ist so meine ganz persönliche individuelle Mischung an Darmbakterien im Dickdarm. Du hast das eben erläutert. Das sind die, die bei mir wohnen, stimmt's?
Genau.
Und das sind andere als bei dir?
Vermutlich. Also wir stimmen zu 25% stimmen wir überein.
Und zu bis 75% können wir voneinander abweichen.
Genau. Und Wahnsinn. Genetisch stimmen wir beide zu 99% überein.
Okay, also wir haben
nur als Vergleich
sehr ähnliche Ausgangslagen und machen da individuell sehr Unterschiedliches draus.
Ja.
Wie erklärt sich diese Abweichung?
Ja, das sind die ganzen Einflussfaktoren natürlich. Also wie bin ich, also das geht, man vermutet schon bei der Mutter, bei der Ernährung der Mutter los. Aber natürlich mit der Geburt bin ich über einen Kaiserschnitt geboren worden, bin ich natürlich auf die Welt gekommen, bin ich ein Frühchen, habe ich Antibiotika in den ersten 3 Lebensmonaten gehabt, ab wann habe ich feste Nahrung bekommen, wie sieht die feste Nahrung aus, habe ich Pulvernahrung bekommen oder wurde ich mit Brustmilch gestillt, das sind alles so ganz klassische Einflussfaktoren in der frühen Lebensphase. Und dann später, so ab nach 3 Jahren, hat sich das Mikrobiom eigentlich so, ähnelt das Mikrobiom der Zusammensetzung eines erwachsenen Menschen. Deswegen sagt man das auch mit dem Antibiotika, unter 3 ist eher schlecht. Und dann ist es natürlich, wo wohne ich? Wohne ich in der Stadt? Habe ich gewisse Hygienestandards? Wohne ich eher dörflich oder sehr rural, wo ich tatsächlich eher mit der Natur im Einklang wohne, wenig Hygiene betreibe, das macht einen Unterschied. Habe ich Haustiere auch, kann auch einen Einfluss haben. Und natürlich auch ein starker Einflussfaktor, wie ernähre ich mich. Und dann, je älter man wird, umso eher kommen dann halt noch Dinge zu, wie muss ich irgendwelche Medikamente einnehmen, wie altere ich gesund, bin ich in einem Seniorenheim, wo es eher eine geringe Diversität an Nahrungsmitteln gibt und so weiter und so fort. Also es gibt, und das ist da auch ein bisschen der Downfall in dieser Forschung, sehr viele Einflussfaktoren.
Okay, die alle auf den Zettel zu bekommen oder in Daten?
Ist ja fast unmöglich. Ja, man versucht es, aber man kriegt natürlich nie alles abgebildet.
Dem nähern wir uns jetzt mal an, aber erst nochmal so die Sinnfrage, wieso sollte ich mich überhaupt interessieren für mein Mikrobiom? Das ist halt da und prozessiert die Verdauung, spielt da mit, ja und?
Also es ist wichtig zu verstehen, dass wir füttern unsere Bakterien. Das heißt, wenn wir sie nicht ordentlich füttern, dann kann es sein, dass sie in eine Disbalance geraten. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Bakterien, die vor Ort sind, als auch das, was sie tun, hat einen immensen Einfluss auch auf unsere Gesundheit. Das heißt, die Stoffwechselprodukte, die Bakterien produzieren, können uns hinsichtlich unseres Zuckerhaushaltes beeinflussen, unseres Sättigungsgefühls, aber auch Signale in unser Gehirn liefern. Das heißt, da gibt es ein sehr starkes Zusammenspiel. Und wenn wir die nicht ordentlich füttern und uns um die kümmern, dann geraten die in diese Disbalance.
Ich habe ein drastisches Beispiel vielleicht, um das zu illustrieren. Es stammt wieder von meinem Hund. Der hatte so im jungen Lebensalter Parasiten im Darm. Die wurden ja wegradiert mit einem Antibiotikum. Was mir nicht so ganz klar war, dass das nicht nur die Mitbewohner ja verdrängt, wegmacht, wegschrubbt, die man nicht dabei haben will, sondern auch das Mikrobiom, also das, was die Hündin braucht, um gut zu verdauen, die dann hinterher wahnsinnige Magen-Darm-Probleme hatte. Was mir die Tierärztin eben auch nicht sagte, bis eine andere sagte, ja, das haben sie jetzt einmal blank gewienert, jetzt müssen sie das wieder aufbauen. Das hatte ich gar nicht geschnallt, diesen Zusammenhang. Jetzt mal wieder zurück vom Hund zum Mensch. Was esse ich denn, wenn ich mein Mikrobiom gut ernähren möchte?
Also gehen wir jetzt einfach mal von einem gesunden Menschen aus. Dann ist das ganz klar Ballaststoffe. Das ist das Wichtigste. Ballaststoffe sind die Nahrungsbestandteile aus Pflanzen, die unverdaulich sind für uns. Also alles, was in Zellwänden drin ist, alles, was in Nüssen. Also wir sind hier in der Gemüse-, Früchte-, Nüsse-, Hülsenfrüchte-Kategorie, wenn wir jetzt in Lebensmittelgruppen denken. Ja, und dann kann man das noch weiter runterbrechen, zum Beispiel was im Trauben oder auch in Rotwein drin ist, sind sogenannte Polyphenole. Die werden beeinflussen auch die Bakterien positiv. Fermentierte Lebensmittel, da bringst du quasi schon einen Satz von guten, also Lactobacillen zum Beispiel mit. Das wirkt sich alles sehr positiv auf das Mikrobiom aus.
Jetzt die Dinge, die du genannt hast, ne, das wissen ja eigentlich alle, Müsli, Vollkornbrot, ja. Hülsenfrüchte hast du genannt, Obst, Gemüse, Nüsse, das sind alles erwünschte Lebensmittel. Wenn die mir so gut tun, wieso sprechen wir dann, wie du es eben gesagt hast, von Ballast, also von Ballaststoffen? Eigentlich sind die ja nichts, was mich beschwert, belastet oder verlangsamt.
Ja, ich glaube, ich habe das mal nachgelesen, dass der Begriff, das kommt aus den 70ern, als man noch nicht wusste, dass es das Mikrobiom gibt und dass das Mikrobiom Ballaststoffe braucht. Deswegen wurde es, glaube ich, als Ballast betitelt, meine ich.
Also so das, was eben auch dabei ist, aber nicht wirklich was bringt. So hat man das damals verstanden.
Ja, ja.
Jetzt gibt's jede Menge Ernährungstrends. Du kannst jeden Tag einen anderen ausfindig machen. Intervallfasten, mediterran. Du hattest Rotwein vorhin gesagt. Manchmal ist das ein übles Lebensmittel, manchmal ein erwünschtes. Ich kann mich vegan oder laktosefrei ernähren, nur Rohkost, steinzeitartig. alles Mögliche. Wie würdest du eine gute, gesunde Ernährung beschreiben für Menschen, die prinzipiell alles vertragen und alles mögen?
Also wenn ich mich da jetzt so textbuchmäßig dran halte, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagen würde, dann würde ich auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hinweisen und sagen, da, schaut euch da mal den Kreisel an. Ist das ja mittlerweile nicht mehr die Pyramide, sondern dieser Kreis. Da ist sehr gut abgebildet, wie die unterschiedlichen Verhältnisse von kohlenhydrathaltige Lebensmittel, ne, in denen auch oft Ballaststoffe drin sind, weil es wird natürlich auf Vollkorn hingewiesen, wie viel wir davon einnehmen sollen, wie viel Protein, wie viel Fett, welches Fett. Da würde ich mich auf jeden Fall daran orientieren. Für den Großteil der Bevölkerung ist das die zu empfehlende Ernährungsweise.
Suchen wir raus und packen wir in die Shownotes. Jetzt haben wir über das eine M aus dem Mikrobiom gesprochen. Was ist das andere Metabolom?
Das Metabolom. Kann ich da einen kleinen Ausholer machen?
Ich glaube, du musst.
Ich muss, ne? Ja. Wenn wir jetzt nur mal bei dem Mikrobiom bleiben, haben wir ja die Bakterien. Und jetzt in der Forschung ist es so, dass wir das meist die Bakterien in einer Stuhlprobe bestimmen. Wir sequenzieren die RNA, also die bakterielle RNA, die da vorhanden ist, um bestimmen zu können, welche Bakterien sind denn da eigentlich. Nun wissen wir aber, wenn wir die Bakteriennamen vor uns haben in einer großen langen Liste nicht, was machen die da eigentlich, weil das auch sehr entscheidend sein kann für deren Wirkung auf unsere Gesundheit, was sie da eigentlich machen. Und das machen wir, indem wir das Metabolom messen, müsste man eigentlich sagen, nämlich alle Stoffwechselprodukte, die diese Bakterien produzieren. Und dann muss man natürlich noch aufdröseln, es stammen jetzt diese kleinen Moleküle von unseren Zellen oder von den bakteriellen Zellen?
Das klingt ja nach Millionen von Daten.
Ja, es sind viele Daten.
Wie kriegt ihr das in Datensätze gepackt, mit denen man irgendwas rausfinden kann?
Ja, das ist die große Frage. Also man kriegt das in Datensätze gepackt, aber je nachdem, was man dann herausfinden möchte, dafür braucht man dann halt Datenanalyse und seine Tools. Stichwort Machine Learning.
Mhm. Und gibt's da schon belastbare Tools und Anwendungen oder ist das alles noch in Kinderschuhen?
Also es gibt für das die jeweilige einzelne Modalität, also Modalität meine ich jetzt quasi einmal fürs Mikrobiom und einmal für die Metabolomforschung, das sind ja an und für sich alles komplett eigenständige Forschungsfelder. Da gibt es unterschiedliche statistische Methoden, diese Dimensionalität, also diese vielen, vielen Daten zu reduzieren und auch für uns quasi erstmal interpretierbar und lesbar zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du hast tausende unterschiedliche Bakterien in deinem Darm. Und wir benutzen dann die komplette Information dieser Bakterien und reduzieren sie auf einen einzigen Datenpunkt, sodass ich deinen Datenpunkt mit meinem Datenpunkt vergleichen kann. Und je näher sich die sind, umso ähnlicher ist unsere Zusammensetzung. Und jetzt ist halt die Schwierigkeit, wie kriegen wir diese ganzen 1000 Layers zusammen?
Jetzt ist es dann, wenn ich das richtig verstanden habe, denkbar, dass jetzt meine höchst individuelle, wie wir gelernt haben, Darmleistung oder auch Darmgesundheit, dass die von euch komplett bioinformatorisch erfasst wird und ausgewertet wird?
Zu einem Zeitpunkt, ja, sicherlich, ja.
Genau, nach der nächsten Mahlzeit sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus.
Ja.
Das heißt, ihr müsstet mir dann vielleicht, wenn das häufiger gemacht würde und ich so gescannt würde, dann wäre es denkbar, dass ich so einen ganz speziellen Ernährungsplan kriege, der ganz passgenau ist für meine Bedürfnisse oder wenn ich eine Erkrankung habe beispielsweise, darauf passt?
Das wäre die Zukunftsmusik, ja. Von personalisierter Ernährung, ja.
Und wie weit ist die weg von uns?
Also, wir sind in den Anfangsschuhen, würde ich jetzt mal sagen. Es gab dazu 2015 eine große Landmark-Studie, nennt man das bei uns, wo tatsächlich von einem Haufen Leuten, so um die 800 Leute, sehr viele unterschiedliche Dinge bestimmt worden sind. Das Mikrobiom unter anderem, aber auch der Blutzuckerwert. Und was die ForscherInnen gesehen haben, ist, dass tatsächlich die Personen sehr unterschiedlich zu den gleichen Mahlzeiten reagiert haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Banane gegeben hat, dann hat die eine Person einen krassen Ausschlag in ihrem Blutzuckerwert gehabt. Also die hat das sehr schnell verdaut und der Zucker von der Banane ist sehr schnell ins Blut gegangen und die andere gar nicht. Und das bei sehr vielen unterschiedlichen Lebensmitteln. Und wenn man dann das Mikrobiom mit ins Spiel gebracht hat, dann konnte man vorhersagen, auf welche Lebensmittel die Person mit einem krassen Zuckeranstieg reagiert oder nicht. Und das ist vor allem im Kontext von Prädiabetes und Diabetesentstehung wichtig, dass man diese Zuckeranstiege vermeidet, weil auch die nachher am Ende wieder das Heißhungergefühl triggern. Und darauf basierend sind jetzt sogenannte AI-Diets entworfen worden und die werden jetzt aktuell noch getestet in unterschiedlichen Settings zum Abnehmen, um Diabetes oder um den Blutzuckerspiegel runterzukriegen. Und die sehen wohl ganz gut aus, aber es gibt natürlich auch Kritik, dass das, was dir vorhergesagt wird, was du konsumieren sollst, eigentlich auch nur den Standardempfehlungen mehr oder weniger entspricht. Aber da, ja, da ist man noch dran aktuell.
Du schreibst gerade an deiner Masterarbeit, ich hatte das eingangs gesagt, in der Arbeitsgruppe Klinische Datenwissenschaft, da geht es um Mikrobiom- und Metabolomdaten, also genau das, was wir gerade beschrieben haben. Was untersuchst du da, worum geht's konkret?
Ja, jetzt wird's ein bisschen technisch dann wieder. Da geht es nicht konkret um eine bestimmte Krankheit, sondern in meiner Arbeitsgruppe, genau, die Professorin, bei der ich meine Masterarbeit schreibe, ist Helena Zacharias und sie ist sehr spezialisiert auf Netzwerkanalysen. Und wir wollen versuchen, das Mikrobiom und das Metabolom in einem großen Netzwerk zusammen abzubilden. Und dadurch, dass die Daten sehr unterschiedliche Charakteristika haben, ist es schwer, da einen guten Algorithmus zu finden, der das Netzwerk gut abbildet. Weil jedes Netzwerk hat seine eigenen Eigenheiten. Und wir wollen ja aber wissen, welches Bakterium korreliert jetzt mit welchem Stoffwechselprodukt. Und dafür bin ich aktuell gerade dabei, unterschiedliche Algorithmen zu testen an einem sogenannten Simulationsdatenset, von dem ich weiß, wo sind die Verbindungen und wo nicht und welcher Algorithmus da am besten funktioniert.
Das heißt, du machst sowas wie eine Algorithmusanprobe zu deinen Daten.
Ja.
Und am Ende fällt dabei der Algorithmus raus, den man brauchen kann zur Analyse beider Daten?
Der am besten die sogenannte Ground Truth heißt das, der am besten das predikten kann, so wie es tatsächlich auch war, der kriegt dann ein Sternchen.
Du hast gerade Helena Zacharias erwähnt, bei der du deine Masterarbeit schreibst. Die war auch schon mal zu Gast hier im Podcast. Da ging es um künstliche Intelligenz, mathematische Methoden für ein besseres Verständnis biomedizinischer Prozesse. So hieß die Folge. Findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr euch da nochmal reinstürzen wollt. Jetzt nochmal zurück zum Zusammenhang, Matthäa, zwischen Mikrobiom, Metabolom und Erkrankung. Das Ganze könnte nämlich eine Rolle spielen bei neurologischen Erkrankungen wie Parkinson. Du arbeitest auch mit an einem Forschungsprojekt, das nach diesem Zusammenhang fragt. Also da fahndet ihr nach Biomarkern im Darm, die so eine vielleicht künftige Erkrankung schon früh anzeigen. Wie sieht das aus? Wonach sucht ihr da? Wie geht ihr vor?
Also wir haben in dieser Studie eine Kohorte von Menschen, die an einer sogenannten REM-Schlafstörung leiden. Das ist eine Schlafstörung, bei denen die PatientInnen im Schlaf sehr doll um sich herum schlagen und schreien und sehr viel motorisch unterwegs sind. Und wenn es quasi keine anderen Ursachen dafür gibt, wie krasser Belastungsstress oder Medikamente, dann ist diese REM-Schlafstörung zu 85% prädiktiv für Parkinson, aber erst 10 bis 15 Jahre später. Das heißt, man hat da eigentlich ein Symptom, was sehr prädiktiv ist für Parkinson, aber man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und warum da jetzt das Mikrobiom eine Rolle spielt, ist tatsächlich aus dem Grund, dass es die sogenannte Gut-First-Hypothese gibt bei Parkinson, dass tatsächlich diese Neuropathologie im Gehirn, da geht es ja um, das Problem bei Parkinson ist ja, dass die Substantia nigra, also die bisschen dunkler gefärbten Gehirnzellen, dass die absterben, weil sie ein Eiweiß in sich haben, also in den Zellen, das so zusammenklumpt. Und dann sterben die Zellen ab und produzieren kein Dopamin mehr. Und das hat große Auswirkungen auf das motorische System. So. Und die Idee ist von der Gut-First-Hypothese, dass über den Vagusnerv, der unseren Darm mit unserem Gehirn verbindet, als allererstes diese Pathologie entstehen soll. Man weiß es nicht so genau, was da genau passiert, aber man weiß, dass es zum Beispiel die Darmdurchlässigkeit eine Rolle spielt, also wie viel lässt der Darm zu, darf durch die Darmschleimhaut zu diesem Vagusnerv gelangen. Und da kann man sich auch gleich vorstellen, wenn da Bakterien Stoffwechselprodukte produzieren, die dann bis dorthin gelangen, was für Auswirkungen die dann tatsächlich auch im Gehirn haben können. Also da gibt's eine Verbindung. Man weiß nicht so genau, was da hoch und runter geschickt wird. Man hat auch diese verklumpten Eiweißkörperchen, eine Vorstufe davon auch schon im Darm gefunden. Also da scheint was zu passieren. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch, ist die Ernährung, dass wir mit der Ernährung relativ viel auch modulieren können, wie jetzt unsere Bakterien, wie sie wachsen, wer da wächst und was sie produzieren. Und in dem Projekt schauen wir uns in dieser Vorstufe an, in diesem REM-Schlafstörungspatientin, ob sich da ein Unterschied zeigen lässt zwischen dem Mikrobiom, das, was sie produzieren, und dem Ernährungsmustern, den diese Menschen haben, im Vergleich zu gesunden Kontrollen, um herauszufinden, ob es da schon Veränderungen gibt. Und das wäre dann möglicherweise irgendwann ein Hinweis darauf, diese Menschen sollten sich vielleicht eher mediterran ernähren, mediterrane Ernährung, also viel Gemüse, viele ungesättigte Fettsäuren, sehr anti-entzündlich und antioxidant wirkend, hat protektive Eigenschaften hinsichtlich neurodegenerativer Erkrankungen. Also so, dass man dann solche Dinge, dass man da näher dran kommt, so ein bisschen, jetzt nicht personalisierte Ernährungsempfehlung, aber schon auf die Krankheit mehr zugeschnittene Ernährungsempfehlungen zu geben.
Wäre das denn eine Empfehlung, die du jetzt schon aussprechen kannst, sich so wie gerade beschrieben mediterran zu ernähren?
Ja, definitiv. Also da ist die Studienlage relativ deutlich, dass so eine mediterrane Ernährungsweise einen positiven Effekt auf das es ist weniger wahrscheinlich, an neurodegenerativen Erkrankungen zu erkranken, wenn man sich an solchem Ernährungsverhalten hingibt.
So. Und anti-entzündlich, hast du gesagt, soll man sich ernähren. Ich weiß gar nicht, was ist denn Ernährung, eine Ernährungsweise, die Entzündung begünstigt?
Ja, das ist natürlich alles, was mit tierischen Fetten zu tun hat, sehr viel verarbeitete Lebensmittel. Es gibt eine riesengroße Debatte über Processed und Ultra-Processed und Highly Ultra-Mega-Processed Foods im Moment. Genau, alles, was quasi immer weiter abweicht von dem Lebensmittelprodukt, wie wir es kennen, wie es quasi vom Baum fällt.
Also lässt sich sagen, oder ist das dann auch wieder zu stark verkürzt, lässt sich sagen, je mehr ich selbst aus frischen Zutaten koche, desto besser?
Auf jeden Fall. Also da sind wir dann wieder bei den allgemeinen Empfehlungen. Man ist relativ schnell wieder bei dem, was man kennt eigentlich.
Okay, ist aber natürlich trotzdem eine Information, weil der Arbeitsalltag, so wie er heute ist, führt ja dazu, dass du dir gerne irgendwas in die Mikrowelle stellst oder in eine Kantine gehst, wo die Dinge jetzt vielleicht auch nicht gerade erst am Vormittag geschnippelt und zubereitet worden sind.
Ja, das stimmt, ja.
So, dann hast du ja gerade die neurodegenerativen Erkrankungen angesprochen. Da möchte ich auch noch mal drauf hinweisen, wir hatten auch dieses Thema schon mal im Podcast zusammen mit Lara Marie Reimer, die leitet eine Nachwuchsgruppe, die sich umguckt im Gebiet Datenwissenschaft, Medizin und neurodegenerative Erkrankungen. Auch da könnte sich noch mal reinstürzen, wer möchte, auch das packen wir in die Shownotes, den Link zu dieser Ausgabe. Wir hatten ja vorhin eingangs schon gesagt, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man das Mikrobiom in Zusammenhängen sehen kann zu diversen Erkrankungen. Konkret hast du jetzt über Parkinson gesprochen. Sind Projekte wie das, über das wir gerade geredet haben, der Grund, wieso du vor 3 Jahren gedacht hast, Mensch, ich muss einfach mehr wissen über die Bioinformatik und ich studiere jetzt biomedizinische Datenwissenschaft, oder wo kam das her?
Ja, das kam durch den Wechsel als ich mit meinem PhD fertig war in Maastricht, bin ich zurück nach Hannover gekommen und da an das Institut für, ja, jetzt, es hat sich umgenannt, es hieß vorher anders, jetzt heißt es Food and One Health, genau, der Leibniz-Universität Hannover. Und da hat niemand irgendwas mit dem Mikrobiom gemacht und ich wollte da am Ball bleiben an dem Thema und dann habe ich alle dazu gezwungen, in ihren aktuellen Studien Stuhlproben zu sammeln.
Okay.
Dann habe ich mich erstmal in Elternzeit verabschiedet und als ich dann wiederkam, lagen dann da so ein Haufen Daten und ich hatte weit und breit kein Netzwerk oder KollegInnen, die mir dabei helfen konnten, die zu analysieren. Und dann habe ich das so ein bisschen do-it-yourself-mäßig gemacht mit allem, was ich an Ressourcen im Internet finden konnte. Und dann bin ich natürlich auf den Master gestoßen und dachte, ja, es wäre natürlich cool, Programmieren und auch alle Machine Learning-Methoden nochmal von neu an, von der Pike an zu lernen. Und es war auf jeden Fall eine Challenge. Ich habe es mehr oder weniger berufsbegleitend ja gemacht, obwohl es eigentlich nicht so ausgelegt ist. Aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, da diese ganzen neuen Dinge zu lernen und vor allem sie auch sofort anwenden zu können in der eigenen Forschung.
Das heißt, du hattest die Daten, du hattest alles, was du brauchst, um zu forschen, aber die Instrumente haben dir gefehlt und die hast du dann nochmal per Studium rangeholt.
So ungefähr, ja. Also man muss dazu sagen, man kann sich auch viel selbst beibringen, aber es gibt sehr viel Unsicherheiten, wo du nicht weißt, ist das jetzt der richtige Ansatz, die Dinge so oder so auszuwerten? Wo ist da der Cut-off? Es gibt auch viele Bauch und Pi mal Daumen und nicht logisch sich erschließende Entscheidungen in der Statistik. Das denkt man vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so. Und in der Bioinformatik auch.
Du bist so begeistert von diesen Möglichkeiten und Ideen, die da entstehen, wenn MINT-Menschen auf Mediziner, Medizinerinnen treffen, dass du MINT Meets Medicine gestartet hast. Also ein weiteres Projekt, ein weiterer Tanzboden für dich. Das Ganze wird gefördert vom Forschungsministerium. Was passiert da? Was bezweckt MINT Meets Medicine?
Ja, das ist ein Programm, ein Schulungsprogramm, wie du schon meintest, für MINT, also quasi Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, Studierende oder auch Promovierende und Medizinstudierende oder Promovierende oder Studierende oder Promovierende, jetzt habe ich es sehr oft gesagt, in Gesundheitswissenschaften. Und wir wollen die alle zusammenbringen und denen zeigen, was für coole Dinge man eigentlich mit medizinischen Daten machen kann, was es da für Methoden gibt und warum es wichtig ist, dass wir miteinander kommunizieren, weil es gibt natürlich den Klinikalltag und es gibt die einzelnen Forschungsgruppen, aber wie kriegen wir das zusammen, dass wir irgendwann mal aus diesen ganzen Daten, die so ein Krankenhaus generieren kann und die wir in der Forschung generieren können, auch wirklich evidenzbasierte Medizin irgendwann betreiben können. Und dafür brauchen wir halt die Datenkompetenzen, um aus diesen ganzen Daten was anzufangen. Und in dem Schulungsprogramm ist es so, dass wir die Leute erstmal ein bisschen heranlocken mit ganz niedrigschwelligen Online-Talks, bei denen jetzt erst im ersten Programmjahr von unserem Institut, dem Peter L. Reicherts Institut, also warum habe ich das ausgesprochen, vom PLRI, Vorträge halten. Und dann im April laden wir dann ein zu einer Spring School. Da können sich dann alle treffen und da machen wir dann wirklich Hands-on-Workshops zu unterschiedlichen kleinen Datenprojekten. Und dann schicken wir die Leute nach dieser Spring School weg mit kleinen Datenprojekten, die sie zusammen bearbeiten sollen. Und dann treffen wir uns alle im Herbst zusammen auf der Jahreskonferenz der Deutschen Gesellschaft für medizinische Informatik und stellen dort diese Projekte vor. Und das komplette Programm wird quasi von uns gesponsert. Das heißt, wir übernehmen alle Reisekosten und alle Hotelkosten, die da auftreten. Und in diesem Jahr haben wir das Thema erstmal grob Big Data in der Biomedizin genannt. Und in den nächsten Jahren wollen wir dann weiter in KI-Methoden gehen und auch kausale Methoden. Also nicht nur können wir irgendwas vorhersagen, sondern auch versuchen zu erklären, warum wir etwas vorhersagen können.
Und was sind das für Datenprojekte, die die Leute dann bearbeiten sollen?
Ja, da werden wir wahrscheinlich auf öffentlich zugängliche Daten zurückgreifen, aus Datenschutzgründen oder vielleicht auf stark verzerrte Gesundheitsdaten, die der ein oder andere hier vielleicht bei uns am Institut noch rumliegen hat sozusagen. Genau, und dann werden wir denen kleine Aufgaben mitgeben oder vielleicht entwickeln die von sich aus eine Methodik, die sie gerne mal ausprobieren wollen an diesen Daten, die sie dann zusammen bearbeiten können.
Und was denkst du, kommt dabei raus?
Tja, das ist eine gute Frage. Also im Idealfall kommt dabei heraus, dass sie zusammen ein Projekt interdisziplinär gemeistert haben. Das ist, sage ich mal, das Softskill-Ergebnis daraus. Und vielleicht haben sie ja auch, je nachdem, welchen Datenset wir ihnen geben und welchen neuen Angle wir ihnen geben, also welchen neuen Blickwinkel, auch was Interessantes für eine Follow-up-Studie herausgefunden. Ja, das kann ich jetzt noch schwer sagen, was da rauskommt.
Und wie viele Menschen können teilnehmen?
Also 30 Menschen können teilnehmen und wir versuchen natürlich Medizin und MINT ausgewogen zu verteilen und natürlich auch eine paritätische Geschlechterverteilung anzustreben.
Wenn ich jetzt Lust habe mitzumachen, wo und wie bewerbe ich mich oder wie qualifiziere ich mich?
Also es gibt eine Website von der MAH, die findet sich bestimmt auch in den Shownotes und da ist ein Registrierungslink. Und wir wollen von euch ein Motivationsschreiben haben, um herauszufinden, warum wollt ihr eigentlich mitmachen, was interessiert euch und euren Lebenslauf. Und basierend darauf werden wir dann eine Auswahl treffen, wer mitmachen darf. Und uns geht es nicht darum, dass ihr schon perfekt programmieren könnt, sondern wir wollen quasi alle aus unterschiedlichen Wissensständen mit reinholen ins Boot.
Jetzt glaube ich, deine Begeisterung fürs Thema ist nicht zu überhören. Würdest du dein Studium nochmal genau so aufsetzen, wie du es getan hast? Oder gleich gezielter, wo steht das Klavier, auf die Bioinformatik zugehen?
Also ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Bioinformatik ende. Es wäre überhaupt nicht mein Interesse gewesen, Bioinformatik zu studieren am Anfang meiner Karriere.
Wieso stellst du das so in Abrede?
Weil ich war so, ich wollte ins Labor. Ich hatte richtig Bock aufs Labor. Ich wollte was mit meinen Händen machen und was Nahbares und um Gottes Willen gar nicht rechnen. Fand ich schrecklich. Verdünnungsreihen ausrechnen im Labor war die Hölle für mich. Deswegen kann ich nicht so richtig sagen, ob ich Bioinformatik studiert hätte. Wäre natürlich jetzt die Antwort gewesen. Ja, natürlich dann erst Bioinformatik. Ich weiß gar nicht genau, ob ich nicht tatsächlich auch, ja, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht hätte ich auch von Anfang an Medizin studieren sollen. Ich weiß es gar nicht.
Da führen, glaube ich, einige Wege nach Rom.
Ja, ich glaube auch.
Das tönt dich jetzt nicht mehr so ab, dieses Rechnen. Wieso?
Also, das ist eine gute Frage. Es gab irgendwann einen Moment, in dem ich einfach gesagt habe, ich probiere es jetzt einfach. Ich programmiere jetzt einfach mal was. Und das hat geklappt. Und dann war ich so, ach cool, das klappt. Jetzt mache ich nochmal irgendwas. Und jetzt erstelle ich diese Grafik oder jetzt mache ich diese Analyse. Und auch der Studiengang hat mich auf jeden Fall dabei unterstützt, dass ich da mehr Selbstbewusstsein bekommen habe in dem, was ich tue. Und das würde ich auf jeden Fall auch so mitgeben wollen, dass man vor allem, wenn man auch eine Frau ist, dass man da sehr viel Hemmungen vorhat, sich so einem Fach irgendwie hinzugeben und da Vertrauen zu fassen, dass man das kann. Und dass das Ausprobieren, glaube ich, das A und O ist und sich vor allem nicht einschüchtern lassen. Aber das ist einfach von männlich gelesenen Personen um einen herum, die schon 1000 Schritte weiter sind, eventuell.
Aber heißt das dann, du im Speziellen und vielleicht Frauen im Allgemeinen haben zu viel Respekt vor dem Fach? Also das tut schwieriger, als es dann ist, wenn man drinsteckt?
Ja, das ist ja nicht, da kann man ja schon an den Immatrikulationszahlen sehen, dass das so ist.
Ich habe mal geguckt bei den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, da gab es 1999 in Deutschland zum ersten Mal mehr weibliche Studis in der Medizin als männliche. Das war sozusagen der Punkt, an dem sich das umgedreht hat. Das war vorher immer, immer, immer andersrum gewesen, mehr männliche Menschen, die Medizin studiert haben, als weibliche. Inzwischen gibt es da einen deutlichen Abstand. 2024 haben 41.000 Männer in Deutschland Medizin studiert und 76.000 Frauen. Auch in der Biologie sind es mehr Frauen als Männer. Aktuell sind aber von den Menschen, die Informatik studieren, 267.000 männlich und nur knapp 62.000 weiblich. Was würdest du denn jetzt jungen Frauen, die uns zuhören und die sich vielleicht so lose für diesen Bereich interessieren, noch gar nicht so konkrete Absichten haben, was würdest du denen empfehlen? Orientiert euch erstmal Richtung Bio, Richtung Medizin oder, wir haben es ja gerade besprochen, Informatik ist gar nicht so schlimm.
Ich versuche es zu beantworten, aber es ist schwierig. Also ich glaube, wenn man in den Bereich Biomedizin möchte und auch was mit Daten zu tun haben möchte, ist es auf jeden Fall super wichtig, dass man ein biologisches Verständnis mitbekommt auf dem Weg. Weil das ist ja genau das, was im Moment fehlt, dass ja auch von der Informatikseite her manchmal das Verständnis für die Fragestellung oder die grundlegende Biologie fehlt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht jetzt so von meiner Warte her so schlecht, mit einem Biologie-Grundstudium anzufangen und dann daraufhin in die Bioinformatik zum Beispiel zu gehen. Da ist auch tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, in den die Tools und die Anwendungen, die wir im Moment haben, da gibt es wahnsinnig rapide Entwicklungen. Und auch mit KI gibt es viel, was man quasi outsourcen kann. Auch das Programmieren wird vielleicht irgendwann gar nicht mehr so nötig sein, sondern wir sprechen einfach oder schreiben nur noch unsere Prompts. Und dann führt die KI quasi die Analyse aus. Das ist noch sehr weit in der Zukunft. Also ich benutze selber auch KI beim Programmieren und man sieht sehr schnell die Limitationen, die es dann auch dann wirklich hat. Ja, das wäre mein Ratschlag.
Also tatsächlich ist doch die Biologie das Fundament und der Rest wird da drauf gesattelt, nicht andersrum.
Ja, oder die Medizin, ja. Also das und genau, und das glaube ich ist, ich glaube, man geht eher davon aus, man müsste Informatik studieren, um dann auch irgendwann hier reinzukommen. Aber ich glaube, da gibt es diversere Wege nach Rom.
Gibt es irgendwas, was dich kolossal nervt an deinem Arbeitsgebiet, an deinem Forschungsgebiet?
Die unbefristeten Verträge. Also die nicht vorhandenen unbefristeten Verträge, ja.
was natürlich Teil des Universitätsbetriebes ist und jetzt nicht unbedingt konkret an deinem Arbeitsgebiet hängt.
Das stimmt, ja. Ja, wenn ich jetzt mehr auf mein Arbeitsgebiet eingehen müsste, dann würde ich sagen, was mich nervt, ist, der Zugang zu Daten ist oft sehr schwierig. Also wir versuchen ja im Wissenschaftssystem alles offen und fair zu machen, also dass wir es wieder benutzen können. Aber es ist natürlich auch bei personenbezogenen Gesundheitsdaten oft schwierig, diese zu veröffentlichen. Dann benutzen wir alle irgendwie unterschiedliche Systeme, wie wir die veröffentlichen, welche Daten wir noch dazu packen, um Nutzen von denen zu machen, die sogenannten Metadaten. Das ist alles ein großartiges Chaos. Und da ist halt viel Potenzial verschwendet daran, dass wir erstmal sortieren müssen oder Daten beantragen müssen, bis wir dann was damit machen können.
Und was liebst du an deinem Arbeitsgebiet?
Die Kreativität. dass ich mir immer wieder unterschiedliche Fragestellungen überlegen kann, unterschiedliche Blickwinkel in meinen Auswertungen, 80.000 Farbpaletten in meinen Grafiken ausprobieren, mag ich auch gerne.
Über Kram im Darm haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Woher kam denn der Wunsch bei dir, das auch nochmal populärwissenschaftlich allgemeinverständlich so in die Breite zu tragen?
Ja, das ergab sich aus diversen Anfragen, die ich bekommen hatte, nachdem ich an der Leibniz-Uni im Gesundheitstag diese Blue-Poo-Studie gemacht habe mit einem Haufen Leuten in der Mensa. Genau, und da habe ich von ein, zwei Firmen Anfragen bekommen zu Vorträgen und dann habe ich gedacht, okay, das scheint ja irgendwie was Interessantes zu sein und es macht irgendwie Spaß und es ist irgendwie auch ein Thema, was so viele interessiert, aber es auch sehr viel Quatsch in populärwissenschaftlich gibt. Und die Kollegin von mir, mit der ich Kram und Darm zusammen mache, die ist tatsächlich Ernährungsberaterin auch und forscht auch. Und so dachten wir, kriegen wir vielleicht die beiden Themen ganz gut abgedeckt. So einmal diese Darm-Mikrobiom-Forschungsseite und einmal die Ernährungsseite. Genau, und dann haben wir gedacht, wir probieren es jetzt einfach mal aus und gucken, ob wir da Anklang finden. Ja, also wir mussten noch nicht viel Akquise machen. Es ist irgendwie, scheint zu funktionieren. Das ist natürlich nebenberuflich, ist jetzt nicht so, dass ich da jede Woche irgendwie drei Vorträge hätte, aber...
Das heißt, Firmen kommen auf euch zu und sagen, mir liegt die Gesundheit meiner Mitarbeitenden am Herzen, erzählt mal was über Mikrobiom und gesunde Ernährung.
Na, es ist schon so, dass wir die anschreiben, aber wir bekommen zum sehr hohen Prozentanteil da positive Rückmeldungen.
Jetzt klingt es so, als ob du ganz schön viel Zeit steckst in deine Forschung und die hat ja eben, wie besprochen, auch so verschiedene Schichten. Du hast gesagt, hast vorhin deine Elternzeit erwähnt, also du bist auch Mutter. Wie familienfreundlich ist denn das, was du da tust?
Also ich würde sagen, jedes Einzelne wäre familienfreundlich. Alles zusammen ist es dann nicht mehr so ganz. Also ich bin, habe ich ja schon gesagt, ich bin sehr froh, wenn dann mal der Master zumindest wegfällt. An und für sich ist es natürlich ein sehr dankbarer Bürojob, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich brauche eigentlich nur meinen Computer und mehr nicht. Und das kann ich dann zu Hause machen, das kann ich auch abends machen. Also ich bin sehr flexibel in meinen Arbeitszeiten. Und wenn ich das nicht hätte, wäre es natürlich alles sehr viel schwieriger.
Matthäa Müller, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, dankeschön.
Wir haben hier Matthäa Müller gehört. Sie forscht am Peter L. Reicherts Institut für medizinische Informatik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und sie freut sich, ihr habt es gehört, auf interessante Bewerber und Bewerberinnen für Mint Meets Medicine, also das Programm, über das wir hier gesprochen haben. Wenn ihr denkt, das könnte was sein für mich, die Infos zu diesem Programm und zum Bewerbungsprozess, die findet ihr in den Shownotes. Frauen, die wie Matthäa begeistert sind von dem, was sie da machen im großen Bereich der Medizininformatik, das ist das Konzept dieses Podcasts. Hört euch gern auch die anderen Folgen an. Ihr könnt euch dort, wie Matthäa das gemacht hat, die Arbeitsbereiche bauen, die euch interessieren. Und wir haben schon mit vielen, vielen Frauen hier gesprochen, die davon erzählen. Ihr findet alle Folgen, alle Infos drumherum, alles, was euch dazu interessieren könnte, unter digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin, das ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HeimMed. Die Redaktion hat Katrin Rönnecke. Planung und Ausarbeitung dieser Folge hier liegen bei Marianne Behrens und Ina Hoffmann. Für Schnitt und Musik ist Oliver Kraus zuständig und mein Name ist Katja Weber. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.